Lafontaine, Ministerpräsident vom Saarland, SPD-Vorsitzende, Co-Vorsitzende und Mitbegründer der Linken, Co-Vorsitzender der linken Bundestagsfraktion. Zwischendrin war er auch noch mal Bundesminister der Finanzen, dann Landtagsabgeordneter. Es ist ein ganz reiches und bewegtes Leben von Oskar Lafontaine. Und für mich zeichnet er sich dadurch aus, dass er in allen seinen unterschiedlichen Funktionen sich selbst gleich geblieben ist, sich selbst treu geblieben ist. Und das kann man von großen Teilen einer gewissen politischen Elite nicht behaupten. Oskar Lafontaine ist einer dieser Ausnahmen. Und ich bin sehr glücklich, Oskar, dass du heute bei uns bist. Und
ja.
Du sagst auch kein Wort mehr, sondern wir wollen dir einfach alle lauschen.
Hallo, ich grüße euch alle herzlich. Ich bedanke mich für die Einladung. Ich bedanke mich auch für die Blumen, die ich gerade erhalten habe. Aber ich muss eine Ergänzung machen. Die Fragen und Probleme, die uns in den letzten Jahrzehnten beschäftigt haben, sind geblieben. Es ist leider keine Lösung gefunden worden. Und ich will das in den nächsten Minuten begründen. Als erstes, derjenige oder diejenige, die Überschrift für die Zusammenkunft gefunden hat, hat eine gute Überschrift gefunden. Ohne NATO-Leben ist provokativ genug, um Leute auf uns aufmerksam zu machen. So danke ich einem SPD-Politiker namens Roth, dass er seine Empörung geäußert hat in verschiedenen Zeitungen und dadurch uns einen Gefallen erwiesen hat. Er wollte wahrscheinlich aufmerksam machen auf eine wichtige Diskussion. Natürlich ist die Überschrift ohne NATO-Leben zunächst einmal für viele Bürgerinnen und Bürger eine Provokation. Denn sie wirft ja sofort die Frage auf, ja, wenn die NATO nicht mehr da ist, was ist denn dann? Insofern war es immer eine falsche Sprache, wenn lediglich gesagt wurde, raus aus der NATO. Weil die Bürgerinnen und Bürger, die ja im Atomzeitalter Ängste haben und nach ihrer Sicherheit fragen, natürlich sofort mit der Frage antworten, was denn dann? Das ist das Erste, was ich hier sagen möchte. Wir brauchen eine Sicherheitsarchitektur. Wir brauchen ein Sicherheitsbündnis, aber wir brauchen eben nicht das Sicherheitsbündnis, das sich NATO nennt. Obwohl viele mit diesem Sicherheitsbündnis positive Gedanken verbinden, weil die Propaganda vieles dazu getan hat, muss man wissen, dass dieses Bündnis im Grunde genommen USA heißen müsste. Die NATO ist ein Tarnname. Die NATO ist in der jetzigen Struktur nichts anderes als die Militärmaschinerie der USA mit einigen Staaten, die sich dieser Militärmaschinerie angenommen haben. Und wenn verschiedene Leute sagen, dass die Europäer in der NATO nichts zu sagen haben, dann ist das sicherlich keine übertriebene Feststellung. Also ist die Frage, ob wir ein Bündnis mit den USA brauchen, um sicher in Europa zu leben. Meine Antwort ist seit vielen Jahren klar. Mit den USA, mit einer Oligarchie, die eben einen Oligarchenkapitalismus betreibt, ist kein friedliches Bündnis möglich. Denn es gilt die alte Formel von Jean Jaurès, der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen. Das heißt, das gesellschaftliche System, das wir Oligarchie nennen oder kapitalistische Oligarchie, ist zum Kriege angelegt. Das gilt aber nicht nur für die Oligarchie der USA, das gilt genauso, und da werden wir nicht alle zustimmen, aber ich bin davon überzeugt, für die Oligarchie in Moskau. Und es gilt mutatis mutandis auch für die Oligarchie in der Ukraine. Wir müssen also sehen, wenn... Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch zu hören bin. Ich mache mal weiter. Also Oligarchensysteme sind nach meiner Auffassung zum Frieden nicht fähig. Und ich werbe dafür, von dieser Idee auszugehen, weil an diese Idee unmittelbar sich einschließt oder anschließt, dass wir andere Wirtschaftsordnung brauchen, um zum Frieden zu finden. Ich komme jetzt aber zurück zu näher liegenden Fragen. Wie kann man die jetzige Lage in der Ukraine beurteilen? Und ich habe überraschenderweise Unterstützung von einer Seite unterhalten, von der ich es niemals erwartet hätte, nämlich von der New York Times. Vieles, was ich heute hier vortragen wollte, ist gestern von dem Herausgeberboard der New York Times veröffentlicht worden und ist gestern auch von der Berliner Zeitung veröffentlicht worden, die überhaupt in der deutschen Presselandschaft eine positive Rolle spielt, weil ab und zu einmal Gedanken dort auftauchen, die in dem Mainstream nicht mehr auftauchen dürfen. Die Berliner Zeitung schreibt, das Sturmgeschütz der amerikanischen Liberalen, die New York Times, hat ihre Haltung zum Ukraine-Krieg überraschend geändert. Die wohl einflussreichste Zeitung der Welt veröffentlichte am Freitag einen Kommentar des Herausgeberboards, in dem von einer Ausweitung des Krieges gewarnt und nach den Zielen Amerikas in der Ukraine gefragt wurde. Die New York Times forderte Biden in dem Text dazu auf, dem ukrainischen Präsidenten Zelensky die Grenzen westlicher Unterstützung aufzuzeigen. Ich wiederhole noch einmal. Die New York Times fragt nach den Grenzen westlicher Unterstützung und sagt, es müsse sie geben. Im Grunde genommen ist das ja eine revolutionäre Forderung, denn undenkbar wäre es, dass ein Mitglied der gegenwärtigen Bundesregierung eine solche Forderung aufgestellt hätte, auch nicht führende Politiker der politischen Parteien. Die Frage ist doch mehr als berechtigt, der New York Times, wie lange soll das denn gehen? Sie verweisen im Wesentlichen auf einen langwierigen, kostenreichen Krieg mit Russland. Es geht aber nicht nur um den kostenreichen Krieg, es geht darum, dass wir Leben retten müssen. Viel zu wenig ist vom Leben die Rede, wenn heute Kommentare zum Ukraine-Krieg veröffentlicht werden. Man redet über Sieg, man redet über Niederlage, man redet über Waffensysteme. Die einzige pazifistische Partei, die Grünen, mit immer mehr Waffen, immer mehr Waffen. Und man tut so, als sei dies ein Weg, den Frieden zu finden. Dabei muss doch jeder wissen, je mehr Waffen geliefert werden, umso mehr Menschen sterben. Wer immer mehr Waffen das Wort redet, redet dem Töten das Wort, auch wenn er sich dessen nicht bewusst ist. Im März noch hatte die New York Times eine andere Haltung, aber jetzt sagt sie, dass man doch die Haltung ändern müsse. Es läge nicht in Amerikas Interesse, sich in einem totalen Krieg mit Russland zu stürzen, auch wenn ein Verhandlungsfrieden der Ukraine einige harte Entscheidungen abverlangen könnte. Also einige harte Entscheidungen, davon reden die Herausgeber, es ist ganz klar, was gemeint ist. Man hätte sehr lange schon den Frieden haben können. Er müsste nur drei Elemente enthalten. Das ist, man muss davon Abstand nehmen, die Ukraine in die NATO zu nehmen. Wobei man auch hier präzise sein muss, es geht nicht um die NATO. Es geht um die militärischen Einrichtungen der NATO. Wenn die Mitgliedschaft der Ukraine nur auf dem Papier stünde, würde das niemanden stören. Auch wenn sie nur politischer Art wäre, würde das auch niemanden stören. Aber wenn eben Raketen an der Grenze der Ukraine zu Russland aufgestellt werden, dann gefährdet das den Weltfrieden. Und das ist eine der Feststellungen, die seit Jahrzehnten in der Friedensbewegung gemacht werden. Es ist also unbedingt nötig, sich Klarheit darüber zu verschaffen, dass es völlig unverantwortlich ist, Raketen mit kurzen Vorwarnzeiten an der Grenze einer Atommacht aufzustellen. Das gilt für die Ukraine, das galt für Kuba, und das gilt genauso für Mexiko oder Kanada. Offensichtlich sind viele Diskussionsteilnehmer nicht in der Lage, sich vorzustellen, wie die USA reagieren würden, wenn ein von Russland oder China geführtes Bündnis Raketen an der Grenze von Mexiko oder von Kanada aufstellen würde. Kein Mensch in der westlichen Propagandapresse käme auf die Idee zu sagen, es sei doch die freie Entscheidung Mexikos, Kubas oder Kanada, sich irgendeinem Bündnis anzuschließen. Das ist ja auch falsch, denn es ist nicht die freie Entscheidung etwa der Ukraine, auf seinem Territorium Raketen aufzustellen, womöglich Atomraketen, die keine Vorwarnzeit haben. Das ist eine wichtige Feststellung. Und deshalb müssen wir an dieser Feststellung immer wieder an diese Feststellung erinnern. Sonst werden wir keine Möglichkeit haben, diesen Konflikt überhaupt zu verstehen, geschweige denn zu lösen. Die New York Times fragt, was ist denn eigentlich das Ziel der beiden Administrationen? Was will sie denn eigentlich? Will sie einen Frieden haben, der darauf beruht, auch wieder Beziehungen zu Russland zu haben, die einigermaßen belastbar sind? Die Frage muss doch beantwortet werden. Leider hat sie die beiden Administrationen bis jetzt sehr negativ beantwortet. Biden selbst hat ja völlig unsinnige Äußerungen von sich gegeben. Mörder oder Putin muss weg. Grundlage zum Frieden ist das in keinem Fall. Oder, fragt die New York Times, versuchen die Vereinigten Staaten Russland dauerhaft zu schwächen, was sie ja mehrfach öffentlich erklärt haben und was eben in den deutschen Medien leider weitgehend geleugnet wird. Wenn sie das nämlich wollen, dann ist das ein Programm, die Ukraine zu zerstören und sehr, sehr viele Menschen zu töten. Man muss doch diese Debatte führen. Die muss insbesondere im Bundestag mal geführt werden. Sie müsste auch eigentlich mal die Bundesregierung erreichen. Aber gut ist es, dass diese Frage einmal von einer wichtigen Zeitung in den Vereinigten Staaten der eigenen Regierung gestellt wird. Die nächste Frage ist die, hat die US-Regierung das Ziel, Putin zu stürzen? Dann soll sie es sagen, Biden hat es ja schon einmal gesagt. Und dann kommt eine Frage, wo man auch sieht, dass auch in der New York Times noch nicht das Denken bis zum Ende gekommen ist. Beabsichtigen die Vereinigten Staaten, Wladimir Putin als Kriegsverbrecher zur Rechenschaft zu ziehen? Fragen die Herausgeber der New York Zeitung. Da kann man natürlich nur sagen, die Frage ist ernst gemeint, ist ja auch insoweit durchaus berechtigt. Wenn man diejenigen, die verantwortlich für völkerrechtswidrige Kriege sind, als Kriegsverbrecher bezeichnet. Aber dann müsste die New York Times doch darauf hinweisen, dass man dann fast alle US-Präsidenten der letzten Jahrzehnte unbedingt vor das Kriegsgericht bringen müsste, weil sie letztendlich Kriegsverbrecher in dem Sinne sind, dass die völkerrechtswidrige Kriege geführt haben. In den internationalen Medien ist ja von etwa 20 Millionen Toten die Rede, die eben diesen völkerrechtswidrigen Kriegen zum Opfer gefallen sind. Und nun kommt ein interessanter Punkt, dass eben, wenn die Vereinigten Staaten keine klare Strategie haben, so die Herausgeber New York Times, sie langfristig Frieden und die Sicherheit auf dem europäischen Kontinent gefährden. Das ist nun wiederum ein wichtiger Gedanke. Ist die Mitgliedschaft der USA in einem Bündnis Garantie für Sicherheit oder gefährdet diese Mitgliedschaft die Sicherheit der übrigen Bündnisteilnehmer? Seit Jahrzehnten versuchen viele darauf hinzuweisen, dass solange die mächtigste Militärmacht der Welt Angriffskriege führt, in aller Welt verdeckte Kriege führt, in aller Welt Drohnenkriege führt, Handelskriege führt, sie eben nicht denjenigen, die sich diesem Bündnis angeschlossen haben, Sicherheit gibt, sondern dass sie diejenigen, die sich diesem Bündnis angeschlossen haben, gefährden. Insofern muss man sich darüber Klarheit verschaffen. Eine Oligarchie, die ständig Kriege führt, kann kein Verteidigungsbündnis führen, das denjenigen, die diesem Verteidigungsbündnis angehören, Sicherheit gibt. Ein ganz entscheidender Gedanke, im Grunde genommen, wenn dieser Gedanke verstanden würde, wären wir ein gutes Stück weiter, weil dann unmittelbar die Frage sich anschließt, ja, wie kann man denn Sicherheit in der heutigen Zeit finden, in der drei große Mächte miteinander rivalisieren, die USA, Russland und China, und alle haben Atomwaffen und sind auf absehbare Zeit nicht bereit, sich von diesen Atomwaffen zu trennen. Und alle haben mehr oder weniger auch das Interesse, ihren Machtbereich auszudehnen. Alle sind mehr oder weniger auch imperiale Mächte. Das muss man auch klar sehen. Es ergibt sich ja aus dem jeweiligen System, aus Zeitgründen kann ich das nicht hinreichend nahe erläutern. Wenn man also die Frage verneint, dass eine Oligarchie, die auf Krieg angelegt ist, kein Verteidigungsbündnis anführen kann, dass den Mitgliedern Sicherheit geben kann, was dann? Die Antwort liegt für die Europäer auf der Hand. Sie wird natürlich immer wieder durch unzählige Artikel in Frage gestellt, weil der Hegemon, weil die USA das nicht wollen. Die Antwort ist ein europäisches Verteidigungsbündnis und die Antwort ist im ersten Schritt ein Zusammengehen von Deutschland und Frankreich, weil dieses Zusammengehen ausreichend wäre, um Sicherheit und Stabilität in Europa mit militärischen Mitteln auch zu garantieren. Denn man darf nicht übersehen, dass Frankreich und Deutschland eine höhere Wirtschaftskraft haben als Russland. Und man darf auch nicht übersehen, dass Frankreich und Deutschland mehr Einwohner haben als Russland. Zwei Faktoren also, die man immer erwägen muss, wenn man darüber redet, ob es möglich sein könnte, eine glaubwürdige Verteidigung aufzubauen. Das ist eine ganz wichtige Überlegung, die ich einmal zur Diskussion stellen möchte. Sie ist seit langem in Europa virulent. Sie war schon eine Überlegung beim ersten deutsch-französischen Vertrag zwischen de Gaulle und Adenauer. Aber dieser Vertrag wurde nie mit Leben erfüllt, weil Adenauer damals, vielleicht konnte er gar nicht anders, dem Bündnis mit den USA den Vorzug gab, auch die natürlich die Mehrheit des Deutschen Bundestages und damit eben den Weg für eine eigenständige europäische Entwicklung, was eben die politische Selbstständigkeit angeht, verbaute. Die New York Times weist dann noch darauf hin, dass die Inflation für die Wähler ein viel größeres Problem sei. Sie meinen die amerikanischen Wählerinnen und Wähler und die Störung auf dem globalen Lebensmittel- und Energiemärkten ebenfalls ein viel größeres Problem sei. Ich glaube, man kann die amerikanischen Wähler durchaus auch als deutsche Wähler mit den deutschen Wählern austauschen, die allmählich sich bewusst werden, was die Kriegstreiberei, insbesondere der Grünen, die Kriegs- und Preistreiberei für Folgen für sie hat. Das ist ein richtiges Programm zur Verarmung der großen Mehrheit der Bevölkerung und ein Programm zur systematischen Schwächung der deutschen Wirtschaft mit dem daraus folgenden Abbau von Arbeitsplätzen. Wir müssen eben jetzt auch deshalb, da haben die Herausgeber der New York Times recht, auf einen Verhandlungsfrieden hinsteuern, weil die Schäden für die Menschen immer größer, die Schäden für die Menschen immer größer werden. Und zwar nicht nur für die Menschen der Ukraine, nicht nur für die Menschen in Russland, die oft mit Kriegsberichterstattung vergessen werden, sondern auch vor allem für die Menschen in den Industriestaaten, die ärmer sind und auch vor allem für die Menschen, die in den Entwicklungsländern hungern und jetzt aufgrund der Blockade von Weizenlieferungen immer größere Probleme haben, sich zu ernähren. Es wäre also im Interesse der ganzen Welt, wenn dieser Krieg so schnell wie möglich beendet würde und wenn die Vereinigten Staaten nicht wie derzeit alles daran setzen würden, Russland zu schwächen und einen langwierigen Krieg zu planen, sondern wenn sie, wie die Herausgeber der New York Times zu Recht raten, jetzt alles tun, einen Verhandlungsfrieden herbeizuführen, der ganz klar sich abzeichnet, Neutralität der Ukraine und eben Autonomie für Donbass und die Krim wird selbstverständlich nicht mehr zum ukrainischen Staatsgebiet zurückkehren können. Auch das will ich nicht ausführlich begründen. Das ist eine Frage der Realpolitik, aber man könnte natürlich auch Volksbefragungen einsetzen, wie ja schon oft angeregt, und dann wäre die Frage auch von dieser Seite geklärt. Ich muss noch mal fragen, ob man mich hört. Hallo?
Ja, wir hören ausgezeichnet.
Dann fahre ich fort. Wenn also klar ist, dass die langfristige Zielsetzung, kurzfristige Zielsetzung ein Verhandlungsfrieden sein muss, die langfristige Zielsetzung ein Bündnis ohne eine aggressive Oligarchie, kapitalistische Oligarchie, dann muss man zu dem Weg zurückkehren, der eben erfolgreich war in Deutschland und der mit dem Namen Willy Brandt verbunden ist. Und auch hier gibt es einen Wunder, wie bei der New York Times. So las ich gestern in der Welt einen Artikel, der mich ebenfalls erstaunen ließ. Dort steht nämlich, ich lese vor, wie man es dreht und wendet. Die Ostpolitik der Bundeskanzler Brandt, Schmidt, Kohl bis zu Merkel hatte ihre Berechtigung, trotz der Fehler, die begangen wurden. Über kurz oder lang wird man zu ihr zurückkehren müssen, schreibt die Welt. Denn der Schlüssel für den Zugang zur europäischen Stabilität liegt nicht in Kiew, Warschau, Prag oder Berlin, er liegt in Moskau. Man möchte erleichtert aufatmen, nachdem man sich eine Zeit lang in einer Welt von Verrückten glaubte, die ununterbrochen zum Kriege treiben, tauchen jetzt Stimmen der Vernunft auf, in der New York Times, in der Welt. Und diese Feststellung, man muss zur Ostpolitik Willy Brandts zurückkehren, ist alternativlos. Und umso bedauerlicher ist es, dass kürzlich einer der beiden Vorsitzenden der Sozialdemokraten, Klingbeil, gemeint hat, jetzt könne man nicht mehr Russland, Moskau einbeziehen, eine Friedensordnung in Europa. Welch eine Fehlleistung, kann man da nur sagen. Vielleicht müsste man einmal Seminare einrichten für die Führung der jetzigen Sozialdemokratie, über die erfolgreiche Ostentspannungspolitik. Ich wäre gerne bereit, dort ein Referat zu halten, falls dies gewünscht würde. Ich verfüge immerhin über viele direkte Begegnungen mit Willy Brandt und kann noch etwas erzählen über die Widerstände, die er hatte, auch aus den Vereinigten Staaten, als es um diese Politik ging, aber auch um die Erfolge, die er hatte. Denn in den Zeiten der Ostpolitik gab es keine Kriege in Europa. In den Zeiten der Ostpolitik wäre es unvorstellbar gewesen, dass irgendjemand in ein osteuropäisches Land eingefallen wäre, also in diesem Fall die Sowjetunion. Und erst als die Ostpolitik nach dem Fall der Mauer aufgegeben wurde, als die USA dachten, jetzt schnappen wir uns die Beute, die Gorbatschow durch seine Friedenspolitik uns gelassen hat, da begann es wieder gefährlich zu werden. Es kam zum Jugoslawienkrieg, der auch ein völkerrechtswidriger Krieg war und natürlich auch von den USA vom Zaune gebrochen wurde im Wesentlichen. Und dann kam es eben zum Ukraine-Krieg, der ebenfalls Ergebnis der US-Strategie, der US-Geostrategie ist. Denn viele US-Politiker haben vor der NATO-Osterweiterung gewarnt. Viele, auch renommierte US-Politiker, bis hin zu Kissinger, der nun wirklich keine Lichtgestalt der internationalen Außenpolitik ist. Sie haben darauf hingewiesen, dass dies zum Schaden Europas sei, und dass dies den Frieden gefährdet und letztendlich auch aus ihrer Sicht ein Schaden für die USA sei. Dennoch wurde die Osterweiterung immer weiter vorangetrieben. Putin hat immer wieder seit 20 Jahren darauf hingewiesen, dass es nicht möglich sein wird, ich sage jetzt nicht, die Ukraine in die NATO aufzunehmen. Das ist schon eine falsche Aussage, weil sie eben irreführend ist. Sondern er hat eben gesagt, es ist nicht möglich, Raketen der NATO und Truppen der NATO, Raketen, womöglich auch noch nuklear armierbar, auch noch an der Grenze der Ukraine aufzustellen. Und er hat mehr als recht mit dieser Feststellung und Forderung. Und so wie also ich die New York Times jetzt ins Feld geführt habe oder die Welt ins Feld geführt habe, möchte ich auch den Papst in Rom ins Feld führen, der darauf hingewiesen hat und sich weigert, eben etwas anderes zu sagen, dass das Bellen der NATO an Russlands Tür vielleicht Veranlassung gewesen sein könnte, dass dieser Krieg überhaupt vom Zaune gebrochen wurde. Eine tapfere Aussage für einen Kirchenfürsten, der ja sehr stark zumindest in die Politik der westlichen Staaten eingebunden ist und der trotzdem den Mut hat, im Gegensatz zu vielen anderen Feiglingen, die sich Staatsmänner nennen, darauf hinzuweisen, dass die NATO einen gerütteten Anteil durch ihre Erweiterung hat an dem jetzigen unglücklichen Krieg. Ich habe kürzlich ein Zitat von Montesquieu gelesen, der darauf hingewiesen hat, dass man in Sachen des Krieges die offensichtlichen Ursachen, das wäre hier der Überfall durch Russland, nicht mit den tieferen Ursachen verwechseln darf. Das ist der geostrategische Konflikt. Und dass man diejenigen, die ihn ausgelöst haben, das wären wiederum die Russen, nicht mit denjenigen verwechselt haben, die ihn unvermeidlich gemacht haben. Das sind diejenigen, die eben von Oligarchien leben, die von, wie der Papst zu Recht weiß, vom Waffelhandel leben und die oft Parlamente beherrschen und Mehrheiten dort haben. Ich fasse zusammen. Wir dürfen nicht müde werden, dem jetzt herrschenden Zeitgeist zu widersprechen. Wir dürfen nicht müde werden, darauf hinzuweisen, dass die Ostpolitik eine der besten Phasen der deutschen Außenpolitik war. Wir dürfen nicht müde werden, darauf hinzuweisen, dass ihre Prinzipien richtig waren. Wir brauchen keine Aufrüstung jetzt, eine Forderung, die leider auch die deutsche Sozialdemokratie übernommen hat, sondern wir brauchen Abrüstung. Wir brauchen eben gemeinsame Sicherheit. Das war die beste Formel, die gefunden worden ist. Gemeinsame Sicherheit. Man kann nur gemeinsam Sicherheit haben. Und wir brauchen eben Wandel durch Annäherung, auch wieder mit Russland. Wir müssen mit Russland auch wieder kulturellen Austausch haben. Denn die Kultur war immer eine gute Grundlage, um den Weg zu bereiten, dass die Menschen zueinander gefunden haben. Es ist so viel zerstört worden in den letzten Monaten, dass man es gar nicht fasst. Aber wir müssen unermüdlich dafür arbeiten, dass diese Zerstörung wieder aufgehoben wird. Denn letztendlich ist die Friedenspolitik in Europa vor allem zwei Männern verpflichtet. Auf der einen Seite dem sozialdemokratischen Kanzler und Friedensnobelpreisträger Willy Brandt, der einmal sagte, von deutschem Boden darf niemals wieder Krieg ausgehen. Er hätte heute wohl formuliert, von Deutschland dürfen nicht Waffen in alle Welt geliefert werden. Er hätte es recht formuliert, von deutschem Boden können nicht schwere Waffen in Länder geliefert werden, um Russland zu bekämpfen. Angesichts seiner Ostpolitik ist das wohl nachvollziehbar. Und vor allen Dingen auch Gorbatschow, denn Gorbatschow hatte eine Vision. Er träumte vom Frieden und er träumte vom gemeinsamen europäischen Haus. Und wir dürfen niemals vergessen, kulturell gehört Russland zu Europa. Die europäische Kultur ist ohne Russland oder hätte sich ohne Russland ganz anders entwickelt. Ich beispielsweise kann mir die europäische Literatur ohne Dostojewski und Tolstoi kaum vorstellen. Und die Leistungen Russlands auf dem Gebiet der Musik oder Malerei oder was auch immer gehören zum europäischen kulturellen Erbe. Also machen wir alles oder unternehmen wir jede Anstrengung, um morgen zum Waffenstillstand zu kommen und übermorgen zu den Anfängen einer Friedensordnung in Europa, in der nicht Bündnisse gegeneinander stehen. Das ist ja das, was jetzt wieder von allen Seiten gepredigt wird, mit einem ungeheuren Unverstand, sondern indem man erkennt, dass Sicherheit nur gemeinsam gefunden werden kann. Ich danke euch.